Dies ist die Geschichte Terachs und seiner Familie. Terach hatte drei Söhne namens Abram, Nahor und Haran. Haran bekam einen Sohn namens Lot und starb noch zu Lebzeiten seines Vaters Terach in seiner Heimatstadt Ur im Land Chaldea. Sowohl Abram als auch Nahor heirateten. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau Milka. Milka war eine der beiden Töchter Harans, die andere hieß Jiska. Sarai konnte keine Kinder bekommen. Terach verließ Ur in Chaldea. Er nahm seinen Sohn Abram, seinen Enkel Lot und seine Schwiegertochter Sarai mit und machte sich zusammen mit ihnen auf den Weg ins Land Kanaan. Als sie jedoch auf halber Strecke die Stadt Haran erreichten, ließen sie sich dort nieder. Terach wurde 205 Jahre alt. Er starb in Haran. Der Herr sagte zu Abram: Verlass deine Heimat, deine Verwandtschaft und dein Elternhaus. Zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich werde dich segnen und deinen Namen überall berühmt machen. Du wirst für viele Menschen ein Segen sein. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Und wer dir Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Da machte sich Abram auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Sein Neffe Lot ging mit ihm. Abram war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Danach redete der Herr zu Abram in einer Vision: Hab keine Angst, Abram. Ich beschütze dich und werde dich reich belohnen. Abram erwiderte: Herr, mein Gott, was nützen mir deine Gaben? Ich werde kinderlos sterben und meinen ganzen Besitz erbt mein Verwalter Eliezer von Damaskus. Abram fuhr fort: Du weißt doch, dass ich keine Kinder habe. Du selbst hast sie mir versagt. Mein Verwalter wird einmal alles bekommen. Nein, erwiderte der Herr, nicht Eliezer wird dich beerben. Du wirst einen Sohn bekommen. Der wird dein Erbe sein. Dann führte er Abram aus dem Zelt und sagte: Sieh hinauf zum Himmel und betrachte die Sterne. Kannst du sie zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Abram glaubte dem Herrn und deshalb erkannte der Herr ihn als einen treuen und gerechten Menschen an. Der Herr wandte sich Sarah zu, wie er gesagt hatte, und machte sein Versprechen wahr. Sarah wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Abraham wurde trotz seines hohen Alters noch einmal Vater, genau zu der Zeit, die Gott ihm genannt hatte. Er gab dem Sohn, den Sarah ihm geschenkt hatte, den Namen Isaak. Man lacht.
Ja, guten Morgen auch von mir. Wir wollen weitermachen in dieser großen Geschichte. Joel hat uns vorhin schon ein bisschen mit hineingenommen in diese ersten zwei Teile, mit denen wir uns beschäftigt hatten, zu Anfang dieser Geschichte, dass diese Welt nicht einfach nur ein Zufall ist, sondern dass Gott sich diese Welt ausgedacht hat und gleichzeitig, dass aber auch ein Problem da drin steckt, nämlich, dass man dass etwas aus dem Lot geraten ist sozusagen. Adam und Eva gehen so ihren eigenen Weg und diese Geschichte, die geht weiter und die wollen wir uns ein bisschen näher anschauen. Wer eine Bibel bei sich zu Hause hat oder vielleicht schon mal ein bisschen in der Bibel geschmökert hat, wir sind noch ziemlich am Anfang. Also die ersten paar Seiten von diesem dicken Buch, da befinden wir uns. Und jetzt haben wir gerade die Geschichte von Abraham gehört. Und egal ob man sagt, so, ich glaube eigentlich an Gott oder nicht, diese Person von Abraham kann uns nicht ganz egal sein, weil Abraham, der oder sozusagen zumindest die drei größten Religionen, mitgrößten Religionen, die es gibt, das Christentum, das Judentum und der Islam, berufen sich auf diese Person, ja, auf Abraham und seine Geschichte. Von daher macht es Sinn, sich damit auch auseinanderzusetzen. Aber nochmal zurück, wie kommt es eigentlich zu Abraham in dieser Geschichte? Also wir sind bei Adam und Eva und sie fliegen aus dem Garten raus und dann kommt es eigentlich wie zu einer Art, man kann sagen, Abwärtsspirale. Ja? Also da ist dieser Bruch da und der entfaltet sich in allen seinen Dimensionen. Erst die ersten Kinder von Adam und Eva gibt es schon den ersten Mord oder ersten Totschlag. Ja, Kain, der Sohn von Adam, erschlägt Abel. Und schon da sehen wir, okay, also hier scheint etwas, obwohl wir noch ganz am Anfang sind, eigentlich schon komplett in eine schiefe Bahn zu laufen. Und bereits im Kapitel 6, da schreibt Mose, der Autor dieses ersten Buches in der Bibel, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war. Und dann kommt ein Ereignis in der Bibel, wo, glaube ich, ziemlich viele Menschen auch Mühe haben, ja, die große Sintflut, dass Gottes Schöpfung und ein großer Teil, der größte Teil der Menschheit vernichtet wird, bis auf Noah und seine Familie. Und die werden durch die Arche, durch dieses große Schiff gerettet und mit ihnen fängt Gott neu an. Und wir sehen da, Gott ist nicht einfach nur irgend so ein alter, lieber Opa, der alles durchwinkt und sagt, ach ja, ist ja alles wunderbar und schön, sondern der das ernst nimmt, was wir tun. Und seine Gebote zu missachten, ist eine Auflehnung, eine Rebellion gegenüber ihm. Und deshalb stattet er mit Noah dann diesen Neuanfang. Aber man sieht ziemlich schnell, obwohl es diesen Neuanfang gibt, scheint sich etwas grundlegend nicht verändert zu haben in uns Menschen, dass dieses sich gegen Gott auflehnen, seine Grenzen zu missachten, das zieht sich eigentlich durch, das steckt so drin und es gipfelt dann darin, dass die Menschen beschließen, einen großen Turm zu bauen. Die Geschichte habt ihr auch schon mal gehört, der Turmbau zu Babel als ein Zeichen dafür, okay, wir sind selbstständig, wir nehmen das Leben in die Hand und wir bauen einen Turm, der uns hilft, dass wir uns orientieren können und dass wir immer wieder zusammenfinden und wir zeigen, wir haben die Herrschaft auch ohne Gott. Und was passiert? Gott zerstreut die Menschen, es gibt unterschiedliche Sprachen und ja. Und man hat das Gefühl eigentlich schon, man liest die ersten Seiten und denkt so, okay, was ist das für eine Geschichte? Ja, was ist das für eine Story, die sich da durchzieht? Gefühlt eigentlich nichts Verheißungsvolles oder Gutes, was irgendwie daraus kommen könnte. Und ich glaube, es führt uns etwas vor Augen, was wir auch heute noch genauso sehen, dass diese Welt nicht so ist, wie sie sein sollte, sondern dass da etwas schief geht. Aber in dem drin steckt irgendwie so eine kleine Linie, die sich so durchzieht, wie so ein roter Faden von einer Nachkommenslinie, wo irgendwie so eine Hoffnung da ist, dass da was werden könnte. Und da beginnt unser Text mit dieser Geschichte von Abraham. Und ich glaube, anhand von Abraham können wir etwas sehen, wie Gott seine Geschichte trotz allem weiterschreibt. Und wir wollen uns drei Dinge anschauen, die auch im Programmheft abgedruckt sind. Die Berufung bei Abraham, die Herausforderung und die Erfüllung. Und wir wollen uns anschauen, so wie war das bei Abraham und dann, was hat das eigentlich mit uns vielleicht auch zu tun? Die Berufung. Also wir haben gerade gesehen, es geht eigentlich gefühlt die ganze Zeit wie so bergab. Ja? Da ist wenig Hoffnung, wenig Perspektive. Die Geschichte scheint in so einer Sackgasse zu sein. Es ist viel Korruption, viel Gewalt, Beziehungen sind kaputt und es sieht nicht gut aus. Ja? Und dann ist da diese eine Linie, die beginnt bei einem Nachkommen von Adam, nämlich bei dem dritten Sohn, bei Seth, und die taucht dann immer mal wieder auf. Und jetzt kommt sie wieder in unserer Geschichte, wenn ihr in Kapitel 11 diese ersten Verse anschaut, da kommt auf einmal Terach und Abram oder später Abraham, so wie wir ihn kennen, vor. Und das sind sozusagen die Hoffnungsträger, wo man sagt, okay, da könnte vielleicht noch was gehen, aber schon in diesen Versen, in diesen letzten Versen heißt es, dass sie in Ur lebten. Ja? Und Ur war damals so das Zentrum für Mondanbetung. Ja? Und Terach, dieser Name, bedeutet das auch. Ja? Also Terach, diese Familie, diese Segenslinie, die hat mit Gott quasi gebrochen, ja, und ist zu einer Familie geworden, die gesagt haben, so, wir beten irgendwas an, aber jetzt so mit diesem Gott, so können wir jetzt nicht ganz so viel anfangen. Also da ist quasi bei der letzten Familie, wo noch etwas gehen könnte, ist ein Abbruch da mit Gott. Aber nicht nur das, sondern wenn ihr da reinschaut in diesen Versen, da steht so ein kleiner Satz. Da steht da, Sarai konnte keine Kinder bekommen. Ja, sie war unfruchtbar. Und das bedeutet also, dass nicht nur die letzte Familie, die eigentlich etwas mit Gott zu tun haben sollte, mit Gott gebrochen hat, sondern dass auch physisch eigentlich letztlich hier ein Ende da ist. Ja, das ist vorbei. Die Geschichte ist hier an dieser Stelle zu Ende. Sarai hat keine Kinder, kann keine Kinder bekommen und damit ist die Geschichte zu Ende. Wenn es keinen Nachkommen gibt, was soll dann werden? Und ich glaube, dass das wichtig ist, das ein bisschen zu erspüren und zu merken, boah, da ist wirklich wenig Perspektive irgendwie da. Und dann ist es dieser Kapitel 12, Vers 1, ist eigentlich wie so eine Art Game Changer, der plötzlich alles auf den Kopf stellt, weil er total unerwartet hineinkommt, als dort auf einmal steht, und der Herr sprach zu Abraham. Also Gott beruft Abraham, er spricht in diese Situation hinein, wo man eigentlich sagen würde, okay, hier ist der Drops gelutscht, ja? hier ist die Messe gelesen und irgendwie kommt da auf einmal Gott hinein und schreibt seine Geschichte weiter. Und hier wird uns etwas gezeigt, was, glaube ich, nicht nur bei Abraham so ist, sondern was eigentlich bei vielen anderen nach ihm immer wieder passiert, dass Gott beruft in eine Situation hinein, wo man das Gefühl hat, so, da geht eigentlich nichts mehr. Ja, das ist vorbei. Und ich weiß nicht, wo du gerade in deinem Leben so stehst. Aber Gottes Sehnsucht ist, dich in seine Geschichte mit hineinzunehmen. Und vielleicht lebst du so ein Leben, was irgendwie so läuft, die Alltagsherausforderungen, die so da sind und es geht so vorweg. Vielleicht sagst du auch so, ich weiß gar nicht, ob ich mit Gott überhaupt so viel anfangen kann. Und dann vielleicht merkst du, oder gibt es manchmal Situationen, plötzlich bringt Gott Menschen in dein Leben hinein, wo du auf einmal das Gefühl hast, da ploppen auf einmal Fragen auf, da sind auf einmal Sehnsüchte da, wo du merkst, irgendwie, wo kommt es her? Oder vielleicht wirst du auch mit Herausforderungen konfrontiert, wo du das Gefühl hast, irgendwie geht jetzt hier gerade nichts mehr vor und nichts mehr zurück, vielleicht auch Leid in deinem Leben und auf einmal merkst du, wie dein Leben, wo du gedacht hast, es läuft eigentlich gerade so dahin, wird auf einmal unterbrochen und vielleicht auch Situationen, wo du sagen würdest, da habe ich das Gefühl, wie als würde Gott da anklopfen und er kommt mit seinem Ruf, mit seiner Berufung da irgendwie hinein und vielleicht ist es auch nur so ein Gefühl für dich, so irgendwie steht gerade eine Veränderung an oder irgendwas, was sein könnte. Und das sind, glaube ich, Gottes Spuren, die in unserem Leben manchmal so drin sind, wo Gott andocken möchte, wo er hineinsprechen möchte in eine Situation, wo man vielleicht auch das Gefühl hat, was soll eigentlich da noch kommen. Gott kommt da auf einmal hinein und viele Menschen haben das erlebt und deswegen gestalten wir hier auch Kirche, weil wir das glauben, dass Gott auch heute noch das immer noch tun kann. Gott spricht heute und das ist seine Sehnsucht, ja, uns Menschen nachzugehen und in unser Leben hineinzusprechen. Und wenn wir uns das Leben von Abraham anschauen, dann könnte man ja sagen, okay, Abraham war vielleicht irgendwie so besonders und deswegen hat Gott gesagt, okay, den spreche ich jetzt an. Aber gerade diese Vorgeschichte zeigt eigentlich, Abraham ist nicht besonders gläubig, besonders fromm, besonders religiös, sondern er ist ein Götzenanbeter. Ja? Und Gott spricht ihn trotzdem an und spricht in seine Situation hinein. Also es gibt nichts, was ihn so besonders und außergewöhnlich macht, sondern es ist eigentlich ein Geschenk, etwas, was total unerwartet ist und auf einmal hineinkommt, dass Gott Menschen anspricht. Und ich glaube, dass das auch bei uns so ist. Es kommt nicht darauf an, dass wir besonders christlich sind, dass wir besonders, besonders vielleicht Gott vertrauen oder nicht, sondern dass Gott hineinspricht in unser Leben, ist ein Geschenk, ist etwas, was wir nicht in der Hand haben. Und gleichzeitig ist es aber Gottes Sehnsucht, in unser Leben hineinzusprechen. Was heißt das für jeden Einzelnen von uns? Ich glaube, du und ich, wir sollten damit rechnen, dass Gott in unserem Leben redet. Ja, wir sollten damit rechnen, dass der lebendige Gott in unserem Leben etwas tun möchte. Und nicht einfach nur, dass das Leben so dahin plätschert, sondern das ist sein Wunsch. Und es sollte uns auch nicht verwundern, wenn das manchmal in unserem Leben vielleicht auch Dinge durcheinander wirbelt und wir das Gefühl haben, so irgendwie stellt es gerade sehr viel auf den Kopf. Ja? Bis heute ruft Gott Menschen zu sich, in seine Geschichte hinein. Und manche von uns haben genau das erlebt. Gott hat diese Welt nicht so einfach für sich gelassen und sagt, so mal schauen, was da so passiert, sondern Gott hat die Sehnsucht und den Wunsch, auch heute noch hineinzusprechen. Und er will dich segnen und durch dich andere zu Segensempfängern machen. Manchmal durch sein Wort, durch die Bibel, manchmal durch Menschen, die in deinem Leben sind, manchmal durch Umstände, die hineingekommen sind, die du dir nicht rausgesucht hast. Und es kommt nicht darauf an, wie gut du lebst oder gelebt hast, sondern Abraham hatte nichts, was ihn dafür qualifiziert hätte. Und Gott liebt es, uns in seine Geschichte mit hineinzunehmen. Und ich dachte, vielleicht ist das spannend auch, dass wir mal darüber ins Gespräch kommen, dass ihr euch mal zusammensetzt, so ein paar Leute immer, und darüber mal redet. So, wo hattest du das Gefühl, dass Gott irgendwie durch eine bestimmte Situation, vielleicht durch ein Wort aus der Bibel, vielleicht durch bestimmte Umstände, durch Menschen in dein Leben hineingesprochen hat und dass es da etwas verändert hat? Ja, also wo hattest du das Gefühl, dass Gott dich angesprochen hat? Dreht euch doch mal so zusammen, so 4, 5 Leute. Wenn ihr einzeln sitzt, dann steht kurz auf und setzt euch zueinander an den Tisch und unterhaltet euch mal darüber. Wo hattest du das Gefühl, dass Gott dich anspricht? Wir können gerne auch hinterher noch ein bisschen darüber ins Gespräch kommen. Das ist was Gottes Wunsch ist in verschiedenen Situationen, in denen wir drin sind, dass Gott da hineinkommen möchte und vielleicht auch die Situation, wo wir drinstecken, auch als eine Chance zu sehen, dass Gott vielleicht gerade durch die Krisen, durch die Herausforderungen, durch Menschen, die man irgendwie ins Leben hineingestellt bekommen hat, oder auch, dass Gott direkt in unser Leben hineinsprechen will, und wir sollten das erwarten, so wie Abraham das erlebt hat. Das ist dieser erste Gedanke, die Berufung Abrahams, dass Gott auf einmal da hineinruft, in das Leben hinein, und das möchte er heute noch genauso tun und Menschen in seine Geschichte mit hineinnehmen. Aber wenn Gott in unser Leben hineinkommt, dann ist es nicht nur so ein, wow, und jetzt ist alles auf einmal wunderbar und super schön und toll und jetzt kommt das blühende Leben, alles super, sondern was wir in dieser Geschichte von Abraham auch lernen können, ist, dass das manchmal auch total herausfordernd ist, was auch Gottes Berufung sozusagen mit sich bringt. Ja, lass uns das mal ein bisschen genauer anschauen, was ist jetzt diese Berufung? Und in Kapitel 12, Vers 1 spricht dann Gott zu Abraham und sagt, verlasse deine Heimat, deine Verwandtschaft und dein Elternhaus, zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Du wirst für viele Menschen ein Segen sein und durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Also wenn man das so liest, dann steckt da schon auf der einen Seite irgendwie ein cooles Versprechen drin, so Gott möchte das Leben segnen, ja, wer hätte das nicht gerne, irgendwie, dass Gott da hineinkommt, hineinspricht, das klingt eigentlich ganz gut. Aber da steckt auch ganz schön Herausforderung drin. Und ich glaube nicht, dass dieser Text sagt, so wie Gott zu Abraham spricht, so geh jetzt und verlass alles, was du hast und dann geh zu dem Ort, den ich dir zeigen werde. Ich glaube nicht, dass jeder von uns genau das von Gott so gesagt bekommt. Ja? Also mach das, so jetzt deine Wohnung kündigen und in 3 Monaten stehst du auf der Straße, dann musst du mal schauen, was dann passiert. Aber ich glaube, dass durch diesen Text etwas zum Ausdruck kommt, was, glaube ich, auch was mit unserem Leben zu tun hat. Nämlich 3 Fragen, die ich einfach mal so raushauen will. Das erste, bist du bereit, deine Sicherheit aufzugeben und alles auf Gottes Geschichte zu setzen? Also das steckt ja in diesem Verlass deine Heimat, deine Verwandtschaft und dein Elternhaus, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Also gib diese Sicherheit sozusagen, wo du sagen würdest, das ist für mich eigentlich nicht verhandelbar, gib das auf. Ja, verlass dich verlass dich in dem, was du tust, nicht auf das, was du irgendwie selber kreieren kannst und wo du einen Safe Space hast sozusagen, einen festen Platz, sondern Gott fordert Abraham heraus, bist du bereit, diese Sicherheit aufzugeben und auf mich zu setzen? Das ist das Erste. Dann das Zweite, bist du auch bereit, mir zu vertrauen, auch wenn du nicht weißt, wo es lang geht? Ja? Gott sagt zu Abraham, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. So wie? Also man soll alles aufgeben, Wohnung kündigen und man weiß dann nicht mal, wo es hingeht. Ja? Das ist eigentlich ein schlechter Deal. Okay? Also warum sollte man das tun? Und die dritte Herausforderung, die da drin steckt, bist du bereit, für andere zu leben? Also glaubst du, dass du nicht zu kurz kommen wirst, wenn du zu einem Leben, wenn du ein Leben lebst, was letztlich für andere ist? Ja? Durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Also Gott segnet nicht einfach zum Selbstzweck, sondern damit du ein Segen sein kannst für andere. Ja? Also wir wollen gerne Segen, klar, für uns, warum nicht? Ja, so ein bisschen Segen kann jeder gebrauchen. Aber Gott fordert uns heraus, ich will dich segnen, aber ich tue das, damit andere durch dich gesegnet werden. Und alle drei Themen oder alle drei Fragen, die da drin stecken, haben eigentlich so ein Grundthema in sich drin. So, vertraust du mir, dass du nicht zu kurz kommst? Vertraust du mir, dass ich deine Sicherheit bin und dass ich dein Leben führe? Und glaubst du, dass selbst wenn du nicht weißt, wo es lang geht, ich trotzdem noch dein Leben gut führe? Und dieses Grundthema, was hier drin steckt, ist: Gott, meinst du es wirklich gut mit mir? Kann ich dir wirklich vertrauen? Und das ist genau das Thema, was am Anfang in der Bibel, am Anfang dieser Geschichte hochploppt, wo Adam und Eva diese Frage letztlich gegenüberstehen: Vertrauen wir Gott wirklich, dass er es gut mit uns meint, oder misstrauen wir ihm? Und das ist das Grundproblem in uns heute, die wir hier sitzen, immer noch genauso. Ja? Wir halten Gott in manchen Situationen für nicht vertrauenswürdig. Ja, wir denken, dass Gott es nicht gut meint, dass er irgendwie so ein Spielverderber ist, manche Regeln, die er sich aufgestellt hat, dass er manchmal so eine Spaßbremse vielleicht auch ist. Oder wenn wir in bestimmten Lebenssituationen sind, dann denken wir, oh, jetzt bestraft mich Gott für das, was ich getan habe, so jetzt geht's los. Und wir tragen dieses gleiche Grundmisstrauen in uns, wie Adam und Eva. Und Gott fragt auch uns, willst du mir gehorchen? Ja? Willst du mir vertrauen? Es wird dich viel kosten. Und ich verspreche dir nicht nur ein schönes Leben, aber ich verspreche dir ein gesegnetes Leben, dass du in meiner Geschichte unterwegs bist. Vertraust du mir wirklich? Und das Besondere hier in dieser Geschichte ist, dass Abraham genau das tut. Er durchbricht diese Spirale des Misstrauens und sagt, ich bin bereit, dir zu vertrauen. Und er sagt das, obwohl ich nicht weiß, wo es hingeht, obwohl ich alle meine Sicherheiten aufgeben muss, obwohl es bedeutet, dass sich mein Leben dann um andere dreht, bin ich bereit, diesen Schritt zu gehen. Und hier heißt es dann in Vers 4, da machte sich Abraham auf den Weg, wie es der Herr ihm befohlen hatte. Weiß nicht, weil wir haben hier unterschiedliche Leute, die hier sitzen. Manche sind vielleicht so mehr so die Abenteurer und die sagen sich, also ich sag mal so, wenn Gott so sprechen würde zu mir, ja, so klar und so deutlich, dann warum eigentlich nicht? Ich hätte eh ein bisschen Bock auf so Backpacking und mal ein bisschen um die Welt rumcruisen. Kann nicht schaden, warum eigentlich nicht? Ja, das hätte ich auch gerne gemacht. Aber wenn man diese Geschichte sich anschaut, dann ist es nicht nur dieser eine Punkt, wo Gott sagt, so jetzt mach das mal, sondern in dieser Geschichte steckt etwas drin, was dieses Vertrauen sehr schwierig macht. Denn nicht nur so eine kleine Challenge, hey, bist du bereit, mal hier was zu machen, sondern Gott verspricht, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Ich werde es so groß machen, wie in Kapitel 15 steht, wie die Sterne am Himmel, also unzählbar. Und das Problem aber dabei ist, Abraham und Sarah hatten keine Kinder und menschlich war der Zug dafür schon lange abgefahren. Ja? Da ging nichts mehr mit über 70. Und vielleicht war Abraham noch so ein bisschen motiviert am Anfang, okay, jetzt geht's los, jetzt mache ich das. Aber dann einige Jahre später irgendwo in Kanaan, ohne einen einzigen Flecken von diesem Land, was Gott ihnen eigentlich gesagt hatte, mit Hungersnot und nicht der schönsten Stadt, Haran, die man vorher hatte, die man nämlich hinter sich gelassen hatte, weil man gesagt hat, na gut, wenn Gott sagt, dann gehe ich halt hier weg, wo es so schön ist. Und dann 10 Jahre später ist es eine ganz andere Nummer, ob man dann noch glaubt und vertraut. Und spätestens da war diese anfängliche Begeisterung flöten. Und die spannende Frage ist in unserem Leben nicht nur, wie fühlt sich das am Anfang an, wenn wir mit Gott irgendwie unterwegs sind, sondern was tust du, wenn alle dir bekannten Fakten gegen das sprechen, was Gott dir zugesagt oder zusagt? So. Was tust du, wenn alle dir bekannten Fakten gegen das sprechen, was Gott dir zusagt oder zugesagt hat? Ja, was hättest du an Abrahams Stelle gemacht? 10 Jahre dann umher geirrt und manchmal hat man das Gefühl, Gott spricht und manchmal auch nicht. Ich glaube, wo wir schnell wären, ist daran zu zweifeln. Gott, meinst du es wirklich immer noch gut? Ja, vielleicht zweifeln an Gottes Reden. Hat er es überhaupt gesagt? So? Vielleicht habe ich mich verhört. Oder zweifeln an seiner Güte. So, erst machst du mich hier heiß, hier loszuziehen und dann, ja, wo ist denn jetzt hier dein Eingreifen? Überhaupt nichts mehr. Oder vielleicht auch Zweifel, dass Gott die Kontrolle hat und überhaupt fähig ist. Ja, vielleicht kannst du das ja überhaupt nicht irgendwie mit nachkommen und so deine Versprechen halten. Oder vielleicht auch abhauen, aus dieser Situation zu flüchten oder vielleicht auch selbst Hand anzulegen. Und wenn wir uns diese Geschichte dann weiter anschauen von Gott, dann sehen wir eigentlich, wie die Menschen ganz unterschiedliche Wege immer wieder gehen, wo sie sagen, so, und ich vertraue Gott nicht, sondern ich lege besser mal selber Hand an, was soll sonst daraus werden, es dauert mir hier zu lange, so, ich helfe mal ein bisschen nach. Und auch ich persönlich merke, und vielleicht du auch, wenn wir unser Leben anschauen, was ist, wenn Gottes Zusagen in unserem Leben sind, aber wir das Gefühl haben, es passiert nichts. Ja? Zum Beispiel die Zusage, das war ein Grund, warum wir gesagt haben, wir ziehen nach Cottbus, ist eine Zusage von Gott, dass er sagt, ich will meine Kirche bauen. Ja? Ich will das machen. Nicht du musst es machen. Und deswegen sind wir hergezogen. Und das begeistert mich und uns als Familie. Deswegen wollen wir das leben. Aber irgendwie haben wir in den letzten Jahren auch gemerkt, wie anstrengend das manchmal ist, wie herausfordernd das ist und wo man manchmal das Gefühl hat, so Gott, ist das dein Ernst? Ja, so, das hätte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Und dann ist die Versuchung groß, würde ich sagen, sehr groß, Gott zu misstrauen und zu sagen, okay, ja, vielleicht hat man sich irgendwie verhört oder nicht. Und ich habe im Vorfeld von einem Pastor ein Zitat gehört, das hat mich sehr, sehr berührt. Er hat gesagt, echter Glaube zeigt sich nicht in der Begeisterung und Leichtigkeit des Anfangs, sondern dann, wenn es schwierig wird, wenn wir warten müssen und scheinbar alles gegen Gottes Versprechen spricht. Echter Glaube zeigt sich nicht in der Begeisterung und Leichtigkeit des Anfangs, sondern dann, wenn es schwierig wird, wenn wir warten müssen und scheinbar alles gegen Gottes Versprechen spricht. Das ist die Herausforderung. Und die Frage ist, bist du bereit dafür? Ja? In Gottes Geschichte mit hineingenommen zu werden, ist total gut und cool, aber es ist viel mehr als nur ein bisschen christlich zu sein. Christlicher Glaube bedeutet, hineingenommen zu werden in eine große Geschichte und damit auch ein Eintauchen in ein Leben, was uns auch herausfordert und was uns viel kostet. Und die Frage, die ich zum Schluss stellen möchte, ist, so, warum sollte ich das tun? Ja, mag ja sein, dass es so Leute gibt, die so verrückt sind, so Leute wie Abraham. Aber warum sollte ich das tun? Und als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, die Frage ist wahrscheinlich nicht, vertraue ich Gott oder nicht, sondern wer in meinem Leben ist eigentlich wirklich vertrauenswürdig und es wert, dass ich mein Leben darauf setze. Weil wenn wir uns unser Leben anschauen, dann gibt es so viele Dinge, die uns das gute Leben versprechen, ja, die uns Sicherheit verkaufen wollen, die uns Wert und Identität schenken wollen. Aber wenn wir länger im Leben unterwegs sind, merken wir nichts, oft nichts kann in dieser Tiefe eigentlich unsere Erwartungen und Sehnsüchte, die wir in uns tragen, so beantworten, sondern wir merken immer wieder an verschiedenen Stellen, selbst vielleicht Familie als ein sehr hohes Gut oder vielleicht der sichere Job, den ich habe, sind nicht in der Lage, mich in der Tiefe auszufüllen, wie ich es eigentlich bräuchte. Und es gibt nur ein der bisher immer seine Versprechen gehalten und wahrgemacht hat, der sich nicht selbst untreu wird und der hält, was er verspricht und der deswegen vertrauenswürdig ist. Und das ist Gott. Gott hat die Möglichkeit und er hält, was er verspricht. Und deswegen können wir ihm vertrauen, auch wenn es dauert. Und jetzt kommt es in dieser Geschichte. Ja. In Abrahams Fall hat es 25 Jahre gedauert, ein Vierteljahrhundert, bis das, was Gott ihm versprochen hat, in Erfüllung gegangen ist. Aber Gott hat sein Versprechen erfüllt. Und das haben wir vorhin in diesem letzten Kapitel, Kapitel 21, gelesen. Der Herr wandte sich zu Sarah, wie er gesagt hat, und machte sein Versprechen wahr. Sarah wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Abraham wurde trotz seines hohen Alters noch einmal Vater, genau zu der Zeit, die Gott ihm genannt hatte. Also Gott hält sein Versprechen und Abraham bekommt diesen Sohn und dieser Sohn bekommt Söhne und daraus wird ein Volk entstehen. Das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Aber zu der Zeit Abrahams hat sich noch nicht alles erfüllt, sondern er hat einen Sohn bekommen, er wurde gesegnet und wurde zum Segen für andere. Aber manche Sachen haben sich auch nicht erfüllt, nämlich das Land, dieses Land, was eigentlich ihm versprochen war, das gehörte ihm noch nicht. Und seine Nachkommenschaft war noch kein großes Volk. Und dieser Sohn, Isaak, ist letztlich eine Vorwegnahme von einem anderen Sohn, einem anderen Nachkommen, der gekommen ist und der diese Versprechen letztlich erfüllt hat. Und das ist Jesus Christus. Und wenn wir uns Jesus Christus anschauen, die Zentrumsperson sozusagen im christlichen Glauben, die um die sich alles dreht und die der Höhepunkt von dieser Geschichte ist, dann sehen wir etwas, dass er auch eine Berufung hatte. Ja, ihm wurde gesagt, verlass das Haus deines Vaters. Und er verließ das ihm Vertraute. Und er hat diese ultimative Sicherheit verlassen. Und er ging sozusagen von seinem Vater weg, ohne zu wissen, was eigentlich auf ihn zukommen wird. Und er ging sogar in den Abgrund hinein. Und er hatte keine Sicherheit mehr. Er war heimatlos, vaterlos. Und warum hat er das getan? Er hat das getan, damit er die Strafe trägt für unser Misstrauen. Er bezahlt für dieses Misstrauen, was wir Gott immer wieder entgegenbringen. Und wo wir sagen, ja Gott, meinst du es wirklich gut? Soll ich dir wirklich vertrauen? Und er hat seinen Vater verloren, damit wir seinen Vater bekommen können, damit wir in seine Familie aufgenommen werden können und damit wir Teil dieser Geschichte Gottes werden können. Und das ist, was Jesus auch zu uns sagt. Schaut auf mich, weil ich bin dieser Nachkomme, ich bin dieser Sohn. Und wenn ihr das begreift, welchen Schritt ich gegangen bin, dass ich diese Sicherheit aufgegeben habe, dass ich alles aufgegeben habe, damit du in diese Familie Gottes hineingenommen werden kannst, damit du Teil dieser Geschichte werden kannst, dann wirst du in der Lage sein, dieses große Leben von Abraham zu leben. Ja, du wirst in der Lage sein, in die Welt hinauszugehen, zum Segen zu werden für andere Menschen, bereit zu sein, deine Sicherheit aufzugeben, weil du letztlich auf mich schaust und siehst, dass ich das bereits alles für dich getan habe. Ja, nicht du musst das tun, sondern ich habe das bereits getan. Und das setzt dich frei und kann dich freisetzen, so ein Leben zu leben. Deswegen schau auf diesen Nachkommen Abrahams, den Sohn Jesus Christus. Er hat alles für dich gegeben. Und dann lass diesen Ruf Gottes auch in dein Leben hineinkommen. Er ruft dich und er fordert dich heraus, Teil dieser Geschichte zu werden. Aus allen Völkern sammelt Gott heute noch Menschen. Auch heute hier in Cottbus. Menschen, die Gott ganz neu vertrauen und sagen, ich möchte mein Leben auf dich setzen und ich möchte zum Segen für andere Menschen leben, zum Segen werden, hier auch in unserer Stadt in Cottbus. Und du kannst Teil dieser Geschichte werden. Ich bete. Lieber Gott, danke, dass du so ein wunderbarer, einzigartiger Gott bist, der seine Geschichte schreibt und der uns mit hineinnehmen möchte in diese Geschichte. Danke, dass du dich danach sehnst, uns anzusprechen. Und danke, dass wir lernen und entdecken können, dir zu vertrauen, weil du alles aufgegeben hast. Alle Sicherheiten hast du hinter dich gelassen, Jesus Christus, um uns ja, zu zeigen, wir dürfen Teil dieser Geschichte sein. Und deswegen bete ich, dass wir diesen Ruf in unserem Leben vernehmen und hören und dass wir dich einladen, immer wieder unser Leben zu füllen und uns zum Segen zu machen für andere Menschen. Amen.